Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Korte und Rink. Mein Name ist immer noch Dennis Rink. Ich bin Chefredakteur bei der VRM und ich spreche auch heute wieder mit dem geschätzten und renommierten Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte, der seit 2002 Professor an der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg ist und seit 2006 Direktor der NRW School of Governance. Hallo Herr Korte, schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben.
Ja, hallo Herr Rink, ich heiße auch immer noch gleich Karl Rudolf Korte und mache gerne wieder mit.
Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Ihnen die erste Vorlesungswoche bevorsteht in Ihrem letzten Semester. Wie ist es gelaufen?
Gut gelaufen, enthusiastisch gelaufen, leidenschaftlich gelaufen. Studierenden sind immer wissenshungrig, nicht immer, aber meistens. Und wir bieten ja auch originelle Formate an, sodass sie sich da alle austoben können.
Aber wenn ich jetzt Politikwissenschaftler so als Wort höre und würde Sie in eine Klischeeschublade stecken, wäre ich jetzt nicht auf innovativ oder unterhaltsam gekommen. Was haben Sie denn so für Formate?
Ja, das ist, also wir liefern ja praktisch einen Begleitschutz für das öffentliche Leben. Ohne uns ist ja nichts erklärbar. Und insofern ist es zentral. Und das Originelle ist natürlich nicht nur Gäste, die vielleicht nicht alltäglich sind, sondern auch Formate im Sinne von Taskforce, von Projektarbeiten, von ja, an anderen Orten auch aufzutreten, gemeinsame Projekte dort zu organisieren. Medienformate, die wir versuchen auszuprobieren, weil Regieren und Politik ohne Kommunikation kann man nicht erklären. Da muss man auch Teil der Kommunikation mal ausprobieren. Also so eine bunte Mischung ist das.
Klingt fast so, als hätte ich in meinem Soziologiestudium und als heimatverbundener Mainzer was verpasst, nicht nach Duisburg gegangen zu sein.
Ja, so haben wir ja auch seit vielen Jahren in dem Politikmanagement Master dort sehr großen Nachlauf, weil wir es eben vor dem Hintergrund Theorien und Methoden und der Systematik versuchen, sehr anwendungsbezogen auch zu übersetzen. Das ist eine Übersetzungsleistung. Und mittlerweile bilden wir eben Transformationslotsinnen, Transformationslotsen aus, die eben so eine Form von moderner Verunsicherungsfähigkeit mitbringen. Das ist so eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten des Unerwarteten. Insofern sind die auch, gehen die weg wie warme Semmel, weil die natürlich so Risikoanalysen, Risikoeinschätzungen ganz gut machen können in dieser Zeit des Gewissheitsschwundes.
Anwenderbezogenes Übersetzen finde ich auch immer einen schönen Begriff für das, was wir in diesem Podcast versuchen, nämlich auch über aktuelle Themen in der Politik zu sprechen und das dann auch für unsere Hörerinnen und Hörer zu erklären oder zu übersetzen. Nach der vergangenen Folge, kurz danach, ist Kevin Kühnert als Generalsekretär der SPD zurückgetreten.
Aber nicht deshalb.
Nein, nicht
So
deshalb.
Schlimm waren wir nicht.
Es war keine direkte Reaktion auf unseren Podcast, sondern hat ja, so wie man es in seiner Erklärung gehört hat, tatsächlich ernstere Hintergründe. Aber deswegen würde ich heute gerne mit Ihnen die SPD in den Blick nehmen. Zum einen wegen des Wechsels auf dem Posten des Generalsekretärs, aber natürlich auch wegen der Klausurtagung, die ja jetzt stattgefunden hat. Bleiben wir beim Generalsekretär, Herr Kühnert, Herr Kort, Entschuldigung. Die Namen sind so ähnlich.
Ja, und er ist auch nicht so lang, ich bin auch nicht so lang, insofern gibt es dann wahrscheinlich Überschneidungen, obwohl mir natürlich diese junge Vitalität fehlt, die er hatte. Ne? Und das ist auch wahrscheinlich Teil des Problems. So, wenn man ihn in den letzten Monaten erlebt hat, hatte er nicht nur schlechte Wahlergebnisse immer zu verkünden, sondern wirkte auch in keiner Weise mehr fröhlich, unbefangen, so unkonventionell, wie er sonst auftrat, wie er auch formulierte, wie er packende Reden halten konnte, wie der sehr 1000 Leute auf Parteitagen hinter sich gebracht hat, mit mutigen Reden, die einfach anders klangen, das ist weg. Und das hat er wohl auch selbst gemerkt, dass das so nicht mehr funktioniert. Und dann kommen eben offenbar Krankheiten dazu, körperliche Einschränkungen, mentale Einschränkungen, die dann so ein junges, großes Talent leider in den Hintergrund gedrängt haben.
Wenn ich jetzt höre, wie Sie ihn bezeichnen, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass Sie, wenn Sie ihn für ein Talent halten, ihn sehr positiv gesehen haben, weil sein Image in der Öffentlichkeit war ja nicht immer durchweg positiv. Da wurde auch immer mal von einem Strippenzieher gesprochen, von jemandem, der eben im Hintergrund sich positioniert oder versucht, Dinge in Gang zu setzen.
Das stimmt. Er war auch einfach ein Widersacher innerhalb der SPD. Er hat die GroKo bekämpft, so wie er sie bekämpfen konnte. Er hat dafür gesorgt, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender wird. Er hat sich für die NRW-Lösung damals eingesetzt mit seinen Jusos. Also er hat schon sehr stark im Hintergrund gekämpft, sich dafür eingesetzt. Ohne ihn wären auch nicht die Jusos so dominant in der jetzigen Bundestagsfraktion. Die ist ja super verjüngt worden im Vergleich zu vorher. Es gibt eben die beiden Seiten, ne? Aus Sicht der SPD-Altvorderen war der aufmüpfig und nicht hilfreich, musste dann unbedingt eingebunden werden als Generalsekretär, was ja auch gelungen ist. Aber so als Beobachter war er einfach ein frisches, neues, nachdenklich kreatives Talent. Und Ricarda Lang ist ja jetzt auch vor wenigen Tagen im Prinzip zurückgetreten, ähnlich, vergleichbar.
Und er hatte natürlich mit dem SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil auch einen Befürworter, einen Mächtigen auf seiner Seite, weil deren Verhältnis ja als relativ eng gilt.
Ja, und es ist auch sehr kurios, wenn man sieht, die CDU ist eine reine, ich übertreibe, reine NRW-Partei. Ohne NRW entscheidet sich da gar nichts. Und SPD ist Niedersachsen-Partei. Jetzt ist ja wieder ein Generalsekretär aus Niedersachsen gekommen. Ich finde das sehr interessant, wie das föderale Grundmodell dieser Parteien praktisch verkommt unter so einer Zuspitzung, so einer Verdichtung auf bestimmte Bundesländer, die dann nicht nur Netzwerke bilden, sondern Lieferanten sind für neue Personen. Und deswegen ist die Anbindung an den Niedersachsen-Klingbeil jetzt noch einmal zusätzlich enger geworden.
Das eine ist ja jetzt der Blick auf die Person Kevin Kühnert. Das andere ist aber, worüber ich kurz mit Ihnen sprechen möchte, der Blick auf den Posten des Generalsekretärs, weil jetzt im Zuge seines Rücktritts ja auch viel darüber diskutiert geworden ist, beziehungsweise auch Einblick geworden ist, was so ein Generalsekretär eigentlich alles tut. Da war teilweise von 16-Stunden-Tagen die Rede. Mal kurz von Ihnen aus oder aus Ihrer Sicht, was sind denn die wichtigsten Aufgaben eines Generalsekretärs?
Ja, der hat natürlich viel mehr Arbeit als so ein Chefredakteur von VRM. Das
Gut,
ist
das
ja
trifft
doch,
aber auf viele Leute
das,
im Arbeitsleben
ja, das ist
zu,
ein
wenn man mich als.
ganz, ganz lockerer Arbeitstag, den Sie als Chefredakteur haben. Der ist eben, da können Sie sich kaum reindenken in die eines Generalsekretärs. Das ist ja der Innenminister der SPD, einer mehrere hunderttausend Partei. Und er muss alle Landesverbände miteinander verbinden. Er hat eben die Innenaufgabe auch zur Wahlkampfgestaltung. Er hat die Innenaufgabe auch zur Organisation der SPD in dem Willy-Brandt-Haus. Also es sind viele Organisationsverwaltungsaufgaben, die auch eine sehr große Rolle spielen. Aber er ist im Prinzip für jedes SPD-Mitglied der erste zentrale Ansprechpartner. Und das zehrt natürlich auch einfach durch Reisetätigkeit, weil er ja immer in den Landesverbänden auch vor Ort sein muss. Jeder möchte ihn haben, möchte mit ihm sprechen. Und er muss insofern die SPD kampagnenfähig halten in der großen Heterogenität. Und das ist wirklich ein Mammutjob, der einen letztlich auch überfordert.
Glauben Sie denn, weil das Politikgeschäft bisweilen ja wirklich hart ist und auch viele Ellenbogeneinsatz benötigt, dass damit jetzt erstmal die politische Karriere von Kevin Kühnert beendet ist oder kann der irgendwann wiederkommen?
Der kann wiederkommen, ist ja ein junger Mann. Wenn der sich jetzt erholt, vielleicht etwas anderes beruflich macht, wird die SPD wahrscheinlich gut beraten sein, da in einigen Jahren nochmal anzuklopfen und zu fragen, ob er nicht die Talente, die er zwischenzeitlich dann auch erworben hat, in anderen Berufskontexten vielleicht einbringt. Denn er ist ein guter Werber für sozialdemokratische Politik, sehr authentisch. Und von daher kann ich mir das vorstellen. Ich schließe es auf keinen Fall jetzt aus.
Kommen wir zu seinem Nachfolger, Matthias Miersch. Der hatte ja direkt ziemlich was zu tun, weil er dann eben diese Klausurtagung der SPD, auf die wir noch zu sprechen kommen, vor der Tür stand. Hatten Sie den vorher auf dem Schirm, beziehungsweise was haben Sie für einen Eindruck von ihm?
Er wurde ja schon mehrfach vorgeschlagen, auch im Kontext der Fraktion. Insofern fällt der Name seit längerer Zeit, hat sich immer zurückgehalten, um den richtigen Zeitpunkt offenbar zu finden. Jetzt konnte er sich dem nicht mehr entziehen vor der Bundestagswahl. Ein Name, der immer wieder aufgetaucht ist, aber er ist keiner, der bei den Themen auftaucht, die Scholz umtreiben. Er ist eher einer, der in dem Bereich Klima- und Umweltpolitik sehr stark aktiv war, linker Flügel besetzt hat. Man kann das auch als eine Gegenposition zu Scholz durchaus interpretieren.
Ist aber unpraktisch, wenn er ja der Wahlkampfmanager für Scholz bei der nächsten Bundestagswahl dann ist.
Er soll ja die Einheit schließen, erstmal zum Präsidium Einheit schließen, zum Vorsitzenden Klingbeil vor allen Dingen. Und das ist zentral. Das ist eine sehr enge, gute Abstimmung. Darauf kommt es an. Und Scholz ist dann, der eben nach vorne geschoben wird für Themen, die die Partei jetzt ja an diesem Wochenende, in diesen Tagen aufbereitet. Er muss dann dafür stehen und muss das auch umsetzen. Aber Das schließt jetzt nicht aus, dass hier kein enger Scholz-Vertrauter genommen worden ist.
Blicken wir mal auf die Klausurtagung. Ist ja interessant, die CDU hat sich ja durch Friedrich Merz als Vorsitzenden und der jetzt auch auf Kanzlerkandidaten ein neues Programm konservativer und in manchen Punkten nachgeschärfter gegeben. Ist das, was die SPD dort auf ihrer Klausurtagung jetzt bespricht und beschlossen hat, so der Gegenpol dazu, schon mit Blick auf die Bundestagswahl?
Ja, so wirkt es. Es ist schon eine freudige Auseinandersetzung mit Merz. Deswegen nennen Sie das ja auch nur noch als Merz-CDU. Sie haben sich gewünscht, Merz, den Kantigen von der CDU, der eben mit rechts stärker aktiv ist und der eben eine Geschichte hat als Person, die sich im Wahlkampf aus SPD-Sicht gegen ihn verwenden lässt. Also das Unternehmerische, was sie ins Zentrum stellen werden, das Neoliberale, vielleicht die alten Konzepte, die er aus alter Zeit mitbringen könnte, solche Dinge, die ihn eiskalt erscheinen lassen, eben aus Sicht der SPD. So werden sie versuchen, Merz als Person vor sich herzutreiben. Das ist ja jetzt auch erkennbar einer, der besser verdient und besser verdient hat, so ein bisschen aus der Armutsperspektive der SPD vor sich hertreiben. Das ist angelegt, das ist aber jetzt auch nicht überraschend. Damit musste ja die CDU auch rechnen, dass das genau zum Hauptthema wird, wenn es um Persönlichkeitswahlen geht. Aber das ganze Jahr wird nicht bestimmt von Personenwahlen. Wir werden es ja mit relativ unbeliebten Spitzenkandidaten zu tun haben, sodass die inhaltliche Auseinandersetzung, die Parteibindung, Parteiidentifikation eine wesentlich größere Rolle spielt als der Personenwahlkampf.
War Friedrich Merz nicht auch derjenige, der mal dafür geworben hat, vor vielen, vielen Jahren, dass man eine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen können sollte?
Ja, das war diese Begeisterung damals in diesem neoliberalen Klima, dem Leipziger Parteitag, den er damit auch geprägt hat, viele Dinge zu vereinfachen. Das wird alles wieder hochkommen. Die SPD hat sich ja auch positioniert mit einer Vermögenssteuer jetzt, was sie angehen möchte. Also sie möchte zum Kernklientel zurückkommen, Arbeitnehmerpartei zu sein. Eine Arbeitnehmerpartei vielleicht auch für die berufstätigen Familien aktiv sich einzusetzen als moderne Arbeitnehmerpartei. Und da ist ja in der Tat eine Lücke im Parteienspektrum, wenn man sieht, wer sich intensiv um Arbeitnehmerinteressen kümmert unter modernen Gesichtspunkten. Da können wir als Wählerinnen und Wähler noch auf ein paar Angebote warten. Und darauf setzt die Partei auf mit Wirtschafts- und Finanzthemen, klassischer Sozialpolitik. Das ist im Moment so erkennbar als Herausforderung, um von anderen Themen vielleicht auch abzulenken, wie Migration und Sicherheitsfragen.
Wie schmal ist denn aus Ihrer Sicht der Grat? Sie haben es ja eben schon erklärt, dass die SPD jetzt von einer Merz-CDU spricht. Also sie personifizieren ja quasi die CDU anhand eines Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten, der ja für eine Menge steht, auch für eine Menge, was man als Sozialdemokrat vielleicht nicht unterstützen möchte. Aber man beschäftigt sich ja A mit einer Person, arbeitet sich vielleicht daran ab und geht ja quasi oder will sich von dieser Person abgrenzen. Wie schmal ist denn der Grat, das eigene Narrativ dann zu vergessen? Weil man kann ja eher mit eigenen Themen punkten, als zu sagen, was am anderen blöd ist.
Ja, und es kommt hinzu, dass man ja immer vermeiden sollte, Gegenmobilisierung. Ne? Wenn man zu stark überzieht zu mobilisieren, dann ist man nicht nur im Gegenlager hineinwirkend, sondern wird auch die Gegenmobilisierung bekommen. Manche stellen sich auch schützend dann vor die Person, die da kritisiert wird. Das kann man auch überziehen, das stimmt. Aber grundsätzlich auf eine Person zu zielen, die nie geregiert hat und auch insofern auch keine Wahlen weder im Land noch im Bund gewonnen hat und aus der Finanzbranche kommt, also das ist geradezu eine Steilvorlage für die SPD, das dann nochmal ins Zentrum zu rücken und da alles aufzuarbeiten, was da bisher vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Aber das war der CDU bewusst bei der Nominierung und sie sind dieses Risiko offenbar sehr offensiv und souverän eingegangen, weil sie trotzdem hoffen, dass ihre eigene Kampagne verfängt. Aber es fällt eben auf, dass die SPD jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt geradezu dankbar sich auf diese Person gestürzt hat und versucht, vor dem Hintergrund der zurückliegenden Wahlniederlagen auch die Konsequenzen zu ziehen, wen man überhaupt noch erreichen kann. Denn die SPD ist ja für Wählerinnen und Wähler nicht wirklich eigenständig erkennbar als eine Partei, von dem einem jetzt 5 Punkte einfallen, für die sie sich unbedingt einsetzt. Das ist es Das ist nicht wirklich klar, sodass der Kernbereich, für das man mobilisiert, was beim letzten Mal deutlich war, nämlich diese Respekterzählung untermalt mit Mindestlohnerhöhung, sowas braucht man natürlich für einen Wahlkampf, einen Überbau einer guten Begrifflichkeit, die zu der Person passt und dann hinterlegt mit ganz konkreten Politikergebnissen. Darauf warten wir.
Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass der SPD da so ein klares Profil fehlt? Also ich erinnere mich noch an die GroKo-Zeiten, als viele Leute gesagt haben, zwischen CDU und SPD weiß man ja ohnehin nicht mehr, wer für was steht. Jetzt haben Sie mir ja schon beigebracht, die letzten Male, dass man eigentlich bei der Zusammenarbeit zwischen CDU und SPD aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ja in vielen Bundesländern gar nicht mehr von der GroKo sprechen könnte. Aber warum fehlt denn der SPD ein Profil?
Naja, sie ist in Regierungsverantwortung ultra pragmatisch in vielen Dingen, gerade in der Ampel natürlich, um Rot wirklich durchzusetzen, reichen die Mehrheiten nicht. Sie sind immer in der Minderheit gegenüber den anderen beiden Parteien und die Regierungsverantwortung führt automatisch dazu, dass man an Sichtbarkeit mit der eigenen Programmatik verliert. Das war das große Problem bei der letzten Wahl nach 16 Jahren für die CDU und die SPD hat es teilweise geschafft, davon abzulenken, dass sie ja 12 Jahre davon selbst mitregiert hat. Aber das rächt sich jetzt. Die CDU konnte sich in der Opposition sehr programmatisch erneuern, neu aufstellen, schärfer, kantiger, klarer zu vielen Themen, sich neu formieren. Das konnte die SPD bislang in Regierungsverantwortung nicht. Das ist auch sehr schwer. Und die CDU hat ein neues Grundsatzprogramm. Das hat die SPD ja in der Regierungsverantwortung jetzt auch nicht hergestellt. Also es ist nicht einfach, rote Farbe dann zu signalisieren, zumal eben die Konkurrenz in den anderen Bereichen da ist, bei Themen, bei denen man eben dann viel an andere Flügel verliert.
Ich habe ja immer mal, wenn bei dem, was wir so analysieren, ihr, und das ist jetzt keine beabsichtigte Produktplatzierung, aber ihr sehr interessantes Buch Wählermärkte im Kopf mit der Analogie eines Marktes, wo Wähler quasi etwas sich aussuchen oder sich für etwas entscheiden können. Wenn sich jetzt SPD und CDU mit ihren Programmen wieder klarer voneinander abgrenzen, erhöht das dann auch die Attraktivität des Angebotes für den Wähler, weil er eben eine bewusstere Entscheidung für das eine oder für das andere treffen kann?
Ja, das ist einfach Sichtbarkeit, Bekanntheit, Unterscheidbarkeit. Das ist so eine Wettbewerbssituation, die man als Wähler mag, dass man wirklich auch die Vorstellung hat, man hat eine Wahl. Es macht einen Unterschied aus, ob ich so oder so wähle. Und dann kann der Typus des Wählers sich eben zeigen, ob ich jetzt Koalitionswähler bin oder ein Wähler, der stärker Themen von Problemorientierung getrieben ist oder einer, der in der Tat bei einzelnen Personen das festmacht. Aber die Unterschiedlichkeit ist ein wichtiges Wahlmotiv. Und das wäre natürlich jetzt dadurch klarer erreicht, das erwarten wir. Andererseits, gerade Koalitionswählern ist bewusst, dass auch die SPD mit den Themen, die sie jetzt vorstellt, natürlich eine Mehrheit braucht, nicht nur für sich selbst vielleicht stärkste Fraktion zu werden, sondern eben auch Partner. Und dadurch wissen wir als aufrechte Wählerinnen und Wähler, dass vieles sich von dem abschleift und nicht übersetzen lässt, weil man dann doch vielleicht dafür gerade keine Mehrheit hinbekommt.
Zumal natürlich auch die Regierungsaussichten der SPD im Bund, auch wenn sich jetzt bis zur nächsten Bundestagswahl noch vieles tun kann, aber wenn man das so überschlägt, ohne die CDU wird es schwierig.
Ja, da ist eine hohe Dynamik drin, das kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht, oder man kann nicht davon ausgehen, dass die CDU automatisch weiter zulegt, sondern vielleicht ist es schon das Potenzial ausmobilisiert und wird eher tendenziell weniger, während die Sichtbarkeit der SPD jetzt unter der Klarheit der Ansagen, was sie vorhaben, zunimmt und vielleicht dadurch sich auch dann andere Konstellationen wieder zeigen. Da ist absolut nichts entschieden. Nur entschieden ist eben, dass wir keine absolute Mehrheit hinbekommen durch eine Partei. Davon kann man ausgehen. Insofern brauchen wir Koalitionskonstellationen und damit auch Klarheit, was erreichbar ist und was nicht erreichbar ist mit diesen neuen Mehrheitsverhältnissen. Vielleicht auch neue Flaggenfarben, keine Ahnung, was sich noch an Konstellationen ergeben kann.
Gut, für neue Flaggenfarben spreche ich ja hier mit dem Experten, da Sie ja der Schöpfer der Brombeer-Koalition sind.
Ja, die tut sich ja auch schwer noch im Moment. Sie ist zwar gewählt im Prinzip, sie wird gewünscht, man geht es an mit vielleicht Koalitionsverhandlungen, die sind ja noch gar nicht so weit, aber wir sehen eben, wie schwer das ist. diese Frucht am Ende zu pflücken. Man muss da klug vorgehen, sonst hat man ganz viele Stacheln in der Hand. Und das sind ja auch so die Beobachtungen, die in Sachsen und in Thüringen sich im Moment zeigen.
Und ich bleibe dabei, Herr Korte, Sie müssen auch immer mit überlegen, wenn Sie neue Farben und Wortschöpfungen für mögliche Koalitionen schöpfen, dass Sie dann auch analog dazu sich den passenden Anzug kaufen, um im Fernsehen bei der Wahl gut gekleidet zu sein.
Keine falsche Überlegung, aber die Situation am Wahlabend ist nicht wirklich vorhersehbar. Ob das dann ein zentrales Thema ist oder nicht, ist schwer vorhersehbar. Und auf einmal kann man komplett falsch gekleidet sein. Und in der Tat, bei Krawatten oder Anzügen hat man natürlich immer wieder Resonanz, dass Leute sagen, das war irgendwie zu rot, weil es war dann SPD-Abend oder es war zu dunkel, keine Ahnung. Also das politisch korrekt hinzubekommen, ist sehr schwer.
Ein ganz großer sind Sie, Herr Korte, wenn Sie sich von Schalter zu Schalter am Wahlabend umziehen.
Das geht auch, ne? Oder man zieht sich super bunt an, gibt es dann auch wieder Kritikpunkte, dass das vielleicht auch in eine bestimmte Richtung interpretierbar wäre. Aber das ist klar, das könnte man natürlich auch machen. Ein Marathon hinter den Kulissen mit Kleiderschränken und unterschiedlichen Produkten, mit denen man auftaucht. Wenngleich, auch beim Fernsehen ist es ja so, wenn man mit Farben dort auftaucht, nicht die Farbe gleichermaßen sich überträgt auf das, was dann der Fernsehzuschauer sieht. Das überrascht mich auch immer, wie sich Farben verändern, im Bildschirm. Da fehlt mir auch die Einschätzung, wie das funktioniert.
Gut, dass wir beide hier in einem Podcast miteinander sprechen, weil ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf und werde die wahrscheinlich bei sämtlichen Fernsehschalten dann nicht mehr aus dem Kopf kriegen.
Ja, und das ist ja der Unterschied in der Wahrnehmung, das ist ja bei Ihnen auch, weiß man ja aus der Leseforschung. Mit Bild nimmt mein Artikel bei Ihnen ja viel anders wahr, wird aufmerksam geleitet durch die Seiten. Das ist ein wichtiger Effekt und das lernt man natürlich im Fernsehen auch, dass die Leute erstmal auf das Bild gucken. Bild ist mächtiger erstmal als der Ton, sodass die Leute sagen, sie haben einen gesehen, aber wissen gar nicht, was man gesagt hat oder werden eben abgelenkt durch irgendein Detail des Anzugs und hören dann entsprechend gar nicht zu. Das ist die Krux. Das ist das Wunderbare an Zeitungen, dass man das in Ruhe viel souveräner nacharbeiten kann, aber man wird beim Zeitungslesen eben auch geleitet durch das, was das Auge macht. Und es ist jetzt interessant, ich bin in dieser Woche auch auf der Buchmesse aktiv, moderiere dort ein Panel für Rheinland-Pfalz mit der Ministerin Binz und mit der Chefin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und wir reden dort speziell über die Frage, ob Lesen und die Demokratie irgendwie zusammenpasst, wie das beides harmoniert. Meine These ist ja immer, Lesen trainiert die Demokratie. Und darüber werden wir dann auch öffentlich, kann man sich auch zuschalten, diskutieren.
Wir haben gesprochen über den Zustand der SPD, über die Nachfolge von Kevin Kühnert, seine bisherige Performance, die SPD-Klausurtagung. Und jetzt ende ich natürlich wieder mit meiner Frage, was diese Woche noch so ansteht, Herr Korte.
Ja, außer dem Lehralltag haben wir morgen besonders auch Christoph Kramer zu Gast, der ja für viele wunderbare Momente im Sommer gesorgt hat bei der Europameisterschaft. Und ich werde mit ihm über das Thema Zuversicht diskutieren. Es gibt, wie gesagt, diese Buchmessen-Talk, der jetzt am Dienstagabend beginnt, die Buchmesse ja. Und dann ab Samstag bin ich zur Wahlbeobachtung in den USA unterwegs. Zwischendurch noch ein Vortrag in Freiburg. Also ist ganz voll, schön wie immer, bunt gemischt.
Auch das war eine wunderbare Überleitung schon auf die nächste Woche, denn in der nächsten Woche, in der fünften Folge unseres Podcasts Korte und Rink, kann ich schon jetzt die Lust drauf machen, dass wir uns aus Amerika zusammenschalten werden, zumindest Herr Korte in Amerika, ich hier in unserem Studio in Mainz, und wir werden dort mal einen Ausflug machen und uns über den Zustand der Wahl in Amerika unterhalten. Vielen Dank, Herr Korte, für heute.
Ja, mache ich sehr gerne.
Und wir hören uns wieder nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.